Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, eine Heilung, ohne dass der Arzt den Patienten überhaupt gesehen hat. Ferndiagnose und Fernheilung. Was für eine im wahrsten Sinne des Wortes unglaubliche Geschichte, die wir da gerade gehört haben. Das ist schon ein starkes Stück. Jesus wandert mit seinen Jüngerinnen und Jüngern nach Kapernaum oder Kapernaum, wie es in der Luther-Übersetzung heißt. Der Weg ist staubig und da hört man heraneilende Schritte. Ein muskulöser Mann, der von seinem schnellen Lauf sicher stark schwitzt, hält vor Jesus an. Es ist ein Römer. Die Metallschnallen seiner Uniform glänzen im Sonnenlicht. Er trägt seinen Helm unter dem Arm. Ein römischer Hauptmann, ein Nichtjude, einer von denen, die Israel bedrohen, besetzen und unter Kontrolle halten damals. Und dieser Fremde bittet Jesus, den Juden, um Hilfe und um Heilung für seinen Knecht. Und Jesus? Jesus ist sofort bereit zu helfen. Und dann heilt er den kranken Knecht des Hauptmanns, einfach so, aus der Ferne. Und nicht, weil der Kranke selbst sich voller Glauben an Jesus gewandt hätte, sondern weil sein Chef, der römische Hauptmann, weil dieser Mann an Jesus glaubt und ihm zutraut, dass ein Wort von ihm genügt, um seinen Knecht zu heilen. Kann man eine solche Heilung glauben? Ja, ich persönlich glaube das. Auch ich traue Jesus das zu. Denn anders als der Hauptmann lebe ich in der Zeit nach Jesu Tod und nach seiner Auferstehung und ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und ich weiß, dass Jesus großen Einfluss auf unser Leben, auch auf mein Leben hat. Diese Erfahrung prägt mich und meinen Glauben, auch wenn ich selbst keine Wunderheilung erlebt habe. Aber ich spüre das Heil, das von Jesus ausgeht. Andererseits weiß ich aber auch, dass Gebete oft keine direkte körperliche Heilung bringen. Zumindest nicht so wie bei dem Hauptmann und seinem Knecht. Tja, da haben wir wohl nicht genug geglaubt, nicht genug gebetet, könnte man sagen. Aber das ist eine gefährliche Einstellung. Dann wären nämlich wir schuld daran, dass der oder diejenige, für die wir gebetet haben, nicht geheilt wurde. Eine solche Einstellung ging nämlich davon aus, dass wir es sind, die die Heilung bewirken und nicht Gott. Sie würde uns eine Verantwortung aufbürden, die wir eigentlich gar nicht tragen können. Ja, es gibt sie auch, die Berichte, die von wundersamer Heilung sprechen, von Menschen, die die Schulmedizin schon längst aufgegeben hatte und die schließlich doch geheilt wurden. Und es gibt genauso viele Berichte, die erzählen, dass auch nach 10 Jahren Gebet Schmerzen und Krankheiten nicht geheilt wurden. War das Gebet der Betenden nutzlos? War der Glaube zu klein? Nein. Das glaube ich nicht. Wir dürfen und können voll und ganz darauf vertrauen, dass Gott uns zuhört, wenn wir beten, dass er das Gute für uns Menschen will. Und nach meiner Erfahrung bewirkt das Gebet immer etwas. Die kranken Menschen und ihre Angehörigen, manchmal können sie dann besser mit der Krankheit umgehen, besser mit der Krankheit leben. Sie fühlen sich von Gott gesehen, wenn sie beten. Und sie spüren eine Kraft, die sie stärkt. Ein Friede, der hilft, die Last der Krankheit zu tragen. So half Gott doch nur anders als erwartet oder erhofft. Ich glaube, dass Gott unsere Gebete hört und ich glaube, dass Gott heilt. Doch wie er heilt, das ist für uns unverfügbar. Gott gibt den Glauben die Kraft, weiterzugehen und wie unser Hauptmann nach Jesus Ausschau zu halten, ihn zu suchen und sich ihm anzuvertrauen, egal wie es auch ausgehen mag. Diese Kraft hält uns auch und besonders in Krankheit und sie hilft uns nicht aufzugeben. Sie macht uns innerlich heil und sie trägt uns auch, wenn wir nicht heilen. Die Heilung des Knechts, das ist die offensichtliche Ebene unserer Geschichte. Aber ich denke, es steckt noch viel mehr darin. Der Knecht wäre nicht geheilt worden ohne die Initiative seines Chefs. Nur weil dieser sich an Jesus wandte, nur darum wurde der Knecht gesund. Wer er wohl war, dieser Hauptmann, dieser Römer, der schwitzend und mit so viel Hoffnung vor Jesus stand. Ein römischer Hauptmann, auch Centurio genannt, befehligte zu jener Zeit eine Hundertschaft. Er war für die Disziplin und Ausbildung seiner Leute zuständig und bildete mit den anderen Centurios das Rückgrat der römischen Armee. Unser Hauptmann spricht selbst davon, dass Soldaten und Diener seinem Kommando unterstehen und ihm bedingungslos gehorchen. Auch der Knecht ist einer seiner Untergebenen. Der Centurio ist sein Chef und Ausbilder. War er wohl ein guter Hauptmann? Und was machte einen guten Hauptmann aus? War es einer, der seine Truppen im Griff hatte, der strikt war? Einer, der keinen Ungehorsam duldete und erwartete, dass man ihm aufs Wort Folge leistete? So zumindest beschreibt sich unser Centurio selbst. So präsentiert er sich Jesus. Es sind diese Eigenschaften, die von ihm erwartet werden, damit er ein guter Hauptmann ist. Aber was macht einen guten Chef, eine gute Chefin aus? Oder zum Beispiel einen guten Lehrer, eine gute Lehrerin? Ist sie besonders fair, begeisterungsfähig, strukturiert? Erbringt sie dieselbe Leistung, die sie auch von ihren Schülern erwartet? Ist ihr Vorgehen oder Unterricht abwechslungsreich und der Situation angepasst? Und was macht den Unterschied zwischen einer guten Chefin und einer herausragenden Chefin oder einer herausragenden Lehrperson? Es sind doch die, die noch einen Schritt weitergehen, die unterstützen, wo sie nicht müssten. Es sind die Chefs, die längere Familienzeit gewähren, Teilzeitarbeit ermöglichen, wenn man überlastet ist, oder Homeoffice. Es sind die Lehrerinnen und Lehrer, die gratis Nachhilfe anbieten, die ein offenes Ohr für Probleme oder Zukunftsträume haben. Diejenigen, die alles tun, damit man den nächsten Schritt ins nächste Schuljahr noch schafft. Unser Centurio, denke ich, ist einer dieser herausragenden Vorgesetzten. Dieser eine Knecht liegt ihm am Herzen. Einer von vielen. Was unseren Centurio besonders macht, ist nicht die Disziplin, die er von seinen Untergebenen erwartet, sondern dass er mehr tut, als er muss. Die Krankheit seines Knechts lässt ihn nicht kalt. Für ihn nimmt er den weiten Weg zu Jesus auf sich. Er geht weiter, als es üblich ist für einen Mann in seinem Stand. Er kümmert sich mit Leib und Seele um seinen Untergebenen. Und, ich denke, das kann man sagen, er glaubt für zwei. Obwohl er eigentlich der Starke ist, derjenige, der als Vertreter der römischen Staatsmacht Israel kontrolliert, bittet er einen Juden um Hilfe. Er unterstellt sich Jesus. Er befiehlt nicht, wie er es gewohnt ist, sondern er bittet. Sein Glaube, dass Jesus helfen kann, ist so stark, dass er sich lieber unterwirft als seine Macht zu erhalten und den Knecht zu verlieren. Das braucht Überwindung und es braucht großes Vertrauen in Jesus. Und der Hauptmann vertraut so stark, dass er Jesus nicht einmal physisch zu seinem Knecht bringen möchte, sondern glaubt, dass Jesus auch aus der Ferne heilen kann und dass er selbst nicht würdig ist, dass Jesus ihn besucht. Die Kontrolle abgeben, um Hilfe bitten, wenn man nicht mehr weiter weiß. Unter Umständen sogar bei jemandem, dem man sonst sich nie zu fragen trauen würde. Das fällt uns nicht leicht. Könnt ihr euch verletzlich zeigen, wenn eine Situation euer Vermögen übersteigt? Oder wahren wir lieber die Fassade aus Angst, es könnte noch schlimmer werden? Wendet ihr euch an Jesus, an Gott, wenn ihr verzweifelt seid? Glaubt ihr, dass er etwas bewegen kann, auch wenn er physisch nicht anwesend ist? Der Hauptmann entscheidet sich fürs Vertrauen und im Einsatz für seinen Untergebenen begegnet er Jesus und er begegnet ihm auf Augenhöhe. Jesus, der die Macht hat, Menschen zu heilen, er benutzt seine Macht nicht, um Menschen zu unterwerfen. Jesus, der Lehrer, der Anführer, wäscht seinen Jüngerinnen und Jüngern die Füße. Er ist mit den Ausgestoßenen, er berührt Kranke, ohne mit der Wimper zu zucken. Und Jesus ist es, der uns sagt, dient einander. Der Hauptmann, der vor ihm steht, zeigt mit seinem Einsatz, dass er, ohne es zu wissen, Jesu Botschaft schon verstanden hat. Dient einander. Der Hauptmann kehrt die Hierarchie um. Sein Knecht ist wichtiger als er selbst und sein Ruf. Und so begegnet ihm Jesus auch nicht als Römer, als Ungläubigen, sondern als Mensch. Er sagt, ich komme in dein Haus. Und er zeigt damit allen Umstehenden, dass nicht nur Juden und Jüdinnen, sondern auch Heidinnen und Heiden, andersgläubige Menschen, zu ihm gehören. Er sagt sogar, solchen Glauben habe ich bei niemandem in Israel gefunden. Die nun folgenden Worte aus unserem Predigttext sind aus heutiger Sicht noch verstörender. Da sagt Jesus, ich sage euch aber, viele werden kommen aus Ost und West und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Die Söhne des Reichs aber werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Und dort wird Heulen und Zähneklappern sein. Jesus wendet sich hier also ganz deutlich und mit harschen Worten gegen diejenigen, die meinen, dass die Zuwendung Gottes nur ihnen gilt. In der Zeit des Neuen Testaments waren das eben diejenigen Juden, die meinten, dass sie den Glauben und mit ihm auch das Reich Gottes einfach geerbt haben und nichts weiter tun müssen, als wie vorbildliche Juden zu leben und das Gesetz einzuhalten. Für Heiden wie den römischen Centurio war in diesem Reich kein Platz. In der Geschichte allerdings wurden diese Worte jahrhundertelang dazu missbraucht, zu behaupten, dass Gott die Versprechen, die er dem Volk Israel gegeben hat, nicht mehr einhalten will. Das Erbe des jüdischen Volkes sei auf die Christen übergegangen und mit diesem Vers könne man erklären, weshalb Juden es verdienten, verfolgt zu werden. Sie wurden für den Tod Jesu verantwortlich gemacht und dafür sollten sie büßen. Eine vermeintliche biblische Rechtfertigung für Antisemitismus bis hin zum Holocaust. Heute sehen wir das ganz klar als das, was es ist, nämlich das größte Versagen der Christenheit und ein entsetzlicher, größenwahnsinniger Fehler in der Interpretation der Worte Jesu. Heute, Gott sei Dank, gehört die bleibende Erwählung des Volkes Israel zum Bekenntnis unserer Kirche. So steht es im Grundartikel des Kirchenrechts der EKHN festgeschrieben. Die Erben des Reichs, ob Christen oder Juden, bleiben in der Finsternis, wenn sie sich über andere erheben, sich für wichtiger halten oder für erwählter, wenn sie anderen den Glauben oder das Menschsein absprechen. Vor Gott, das sagt unser Text ganz deutlich, zählt weder Macht noch Einfluss, sondern nur, ob wir den anderen menschlich begegnen, auch dann, wenn die gesellschaftliche Norm etwas anderes verlangt. Und diese Norm, denke ich, wandelt sich gerade in unserer Gesellschaft. Daher brauchen wir heute mehr denn je unter uns Centurios, die sich wider allen Wissens für die Machtlosen stark machen. Wir brauchen Chefinnen, die sich hingebungsvoll für ihre Untergebenen einsetzen und Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Schülern mit großer Menschlichkeit und Empathie begegnen. Wir brauchen Menschen, die es wagen, zu hoffen, die für andere einstehen, auch wenn sie sich dafür klein machen oder sich in unbequeme Situationen begeben müssen. Und wir brauchen Menschen, die auf einen Gott vertrauen, den sie vielleicht nur vom Hörensagen kennen. Unser Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist ein Gott, der heilen will. Er heilt an Leib und Seele. Jesus, Gottes Sohn, stellt unsere Hierarchien auf den Kopf und er begegnet uns menschlich als Diener. Er heilt uns von unserer Überheblichkeit, unserem Egoismus, unserer Selbstbezogenheit. Und so können wir mit dem Hauptmann bitten: Herr, es steht mir nicht zu, dich in mein Haus zu bitten. Doch sprich nur ein Wort. Begegne mir, Jesus, in einem Menschen, der mich begleitet, der mich hält, der für mich betet. Begegne mir, Jesus, mit deiner Menschlichkeit, mit deiner Liebe, sodass mein Vertrauen in dich und in meine Mitmenschen wachsen kann. Denn dann, ja dann, werde ich gesund. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.